und herzlich willkommen bei Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hütter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Heute haben wir eine Google Ads Spezialfolge, weil Google Ads hat im Januar doch einige Neuerungen rausgegeben und mein Kollege und Google Ads Experte Georgi Zajakov, er ist bei uns Senior Consultant, hat mich darauf aufmerksam gemacht: Hey Besmo, da gibt's so viele Neuerungen, wollen wir nicht einen Podcast darüber machen? Und hier sitzen wir. Hallo und herzlich willkommen, Georgi.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich wirklich auf mein Debüt im Podcast. Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass wir unsere Zuhörerinnen schon wertvolles Wissen beibringen können. Letztendlich die Margin- und Performance-Mark sind tatsächlich die Flaggschiff-Produkte von Google, die mit Prio entwickelt werden.
Genau, im Demand Gen, das ist das erste, dort gibt es das erste Update im Januar, große Updates, mehrere Updates, die es gegeben hat, aber auch bei der Performance Max Kampagne gibt es einen Knall und eine Vielzahl von neuen Funktionen. Insgesamt hast du mir im Vorgespräch gesagt, mehr als 30 Funktionen gibt es. Übrigens, die kann man bei uns im Blog unter thomashutter.com nachlesen. Wir gehen hier auf einzelne Funktionen ein. Erläutern auch, was hat dieses Update für Auswirkungen auf Werbetreibenden bei Google und wie können das Werbetreibenden gezielt einsetzen. Von daher, ich freue mich auf diese Spezialepisode, die sehr wahrscheinlich etwas technischer wird als die anderen Episoden, so wie ich Georgi kenne. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit der ersten Frage. Und zwar, es gibt ja bei DemandGen jetzt neu die Ausweitung der Kanalsteuerung auf alle Demand-Gen-Werbeflächen. Welche Vorteile bietet das für Werbetreibende?
Die Vorteile natürlich sind mehr Kontrolle. Die Erfahrungen, die wir mit Demand-Gen gemacht haben, seitdem die Kampagne vor knapp eineinhalb Jahren ausgerollt wurde, ist, dass eigentlich bestimmte Inventare deutlich besser performen als andere. Und ich gebe ein Beispiel. Bei meinen Demand-Gen-Kampagnen üblicherweise Bildanzeigen konvertieren deutlich besser und deutlich günstiger als Videoanzeigen. Es liegt daran, dass auf YouTube befinden wir uns eher in Upper Funnel, dementsprechend die Klickwahrscheinlichkeit deutlich geringer ist. Und sehr häufig die CPCs bei YouTube sind etwa mit 3-4 Euro. Natürlich manchmal sehen wir auch günstiger, wenn wir zum Beispiel auf Klicks optimieren. Aber die Gedanke ist, eventuell, wenn wir schon diese Kontrollen haben, wir müssen nicht über Umwege gehen, zum Beispiel nur Image-Anzeigen hochzuladen, sondern wir können gezielt bestimmte Inventare targetieren. Und wenn wir das machen können, können wir auch unsere Creatives bzw. Kampagnen schon an bestimmte Zielgruppen maßschneidern. Ich hatte mir viele Gedanken gemacht darüber. Jetzt zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, schon Shorts-Only-Kampagnen deutlich einfacher zu erstellen. Shorts-Inventare sind immer die günstigste auf YouTube, aber die Zielgruppe, die auf Shorts ist, ist wahrscheinlich nicht so alt wie wir beide. Also zum Beispiel, ich bin Millennial, ich selber gucke mir keine Shorts und keine TikToks. Eventuell für Gen Z wären Shorts-Only-Kampagnen viel interessanter und man kann schon andere Creatives machen, nur für eine solche Zielgruppe.
Also ich schaue mir ab und zu Shorts an, weil ich finde das teilweise sogar noch besser als TikTok, weil ich eben nicht nur, oder weil ich insbesondere auch meine Abonnenten bzw. meine Accounts drin habe, denen ich folge, und nicht wie bei TikTok, wo ich dann meistens nur basierend auf dem Inhalt neue Ausspielungen bekomme. Das einfach nur so zum Alter und ich bin kein Millennial, sondern eher noch Kategorie Boomer.
Ich würde sagen, Gen X ist, du bist immer noch jung für Boomer. Aber ist auf jeden Fall interessant. Also ich habe Shorts gestern vor unserem Call nur als Vorbereitung getestet, 15 Minuten mir Shorts angeschaut. Es war auf jeden Fall sehr interessant, weil ich Inhalte von Channels, die ich vor Jahren abonniert habe, gesehen habe, aber ich konnte keine Anzeige triggern. Mir wäre es wirklich interessant gewesen, ob ich bestimmte Anzeigen sehen kann. Wahrscheinlich gab es irgendwelche Adblocker auf meinem Smartphone. Ich weiß nicht, aber es gab keine Anzeige. Das wäre ein interessantes Experiment gewesen.
Ja, also bis anhin konnte man YouTube Shorts ja Videoanzeigen schon integrieren, aber halt nicht im 9:16 Format. Stimmt das?
Doch, man konnte Anzeigen machen und prinzipiell letztes Jahr Google hat die sogenannte Placement Controls eingeführt. Wir können schon entscheiden, wenn wir eine Videoanzeige hochladen, ob sie in Stream gezeigt wird, ob sie in Feed, also das würde bedeuten, zum Beispiel auf der YouTube-Startseite ausgespielt wird, oder die dritte Variante ist, ob sie nur in Short-Format ausgespielt wird. Und üblicherweise, wenn wir 9:16-Format von Kunden bekommen, wir sagen, okay, diese 9:16-Format wollen wir nur auf Shorts oder nur auf Shorts und in Stream und so weiter und so fort. Aber die neue Placement-Controls sind schon einen großen Fortschritt, weil wir schon Google kommunizieren können, ob wir nur Gmail bespielen wollen. Vor Demand-Gen-Kampagnen gab es Discovery-Kampagnen und vor Discovery-Kampagnen gab es reine Gmail-Kampagnen, wo wir Creatives direkt im Postfach von Nutzerinnen platzieren können. Und das ist schon ein Placement, das sehr gut konvertieren kann, beziehungsweise nur Google Discover ist immer sehr interessant, insbesondere für Android-Nutzerinnen. Und bei diesen Placement-Controls, hier einen kleinen Spoiler für unsere Zuhörerinnen, aber plötzlich ist auch Google Display erschienen.
Okay.
Und da sind alle Inventare, die ganz unterschiedliche Performance bringen können und man soll es erstmal auswerten und dann gezielt targetieren und beim Bedarf sogar ausschließen.
Eine der neuesten Änderungen bei Demand Gen ist ja eben auch, dass die Display-Inventare neu in der Demand Gen-Kampagne ausgewählt bzw. integriert werden. Wie kann das schlussendlich die GDN-Kampagnen beeinflussen?
Also meine erste Reaktion auf diese Nachrichten war, dass wahrscheinlich in 2 oder 3 Jahren die klassische nicht Demand-Gen-Kampagne, die klassische Google Display-Kampagnen schon nicht mehr geschaltet werden. Also letztes Jahr im November hat Google eine Zusammenfassung von allen Updates innerhalb des Jahres gemacht. Und noch damals habe ich mir gemerkt, dass es im Display-Bereich fast keine Neuerungen gibt. Die Prio-Produkte von Google heutzutage sind Demand Gen und Performance Max und wir können erwarten, dass alle interessanten Funktionalitäten, die aktuell beim Google Display zu finden sind, Richtung Demand Gen irgendwann kommen. Also was zum Beispiel Demand Gen Kampagne aktuell fällt, ist die Option für dynamisches Remarketing im E-Commerce-Bereich. Das ist eine begründete Annahme. Wir bekommen diese Funktionalität eventuell im nächsten 18 Monate. Klassische Google Display Kampagnen fällt das Feature von Lookalike Audiences. Das ist etwas, was nur Demand Gen Kampagnen anbieten, dass wir von unseren Bestandskunden statistische Zwillinge bauen und dadurch die KI Richtung unsere ideale Zielgruppe spielen. Also grundsätzlich meine Erwartung ist, dass Demand-Gen-Kampagnen an Adoption weiterhin gewinnen, dass deutlich weniger Google-Display-Kampagnen geschaltet werden und dass Google irgendwann Display-Kampagnen nicht mehr unterstützen wird.
Also, dass man hingeht und dass Google hingeht und sagt, okay, Display-Inventare werden nur noch über die Demand-Gen-Kampagnen abgebildet.
Genau, also ich kann mir vorstellen, in 3 Jahren werden wir keine klassische Display-Kampagnen mehr haben. Alles wird über Demand Gen laufen und wir werden praktisch Demand Gen missbrauchen, damit wir die alte traditionelle Google Display-Kampagnen bespielen. Und vielleicht, du hast es auch im Podcast in den letzten Monaten abgedeckt, aber Video-for-Action-Kampagnen oder Conversions-Kampagnen, die werden nur bis Ende nächsten Monat verfügbar. Die werden auch zum Demand-Gen migriert und dann nicht mehr separat unterstützt. Man muss auch in dem Fall wieder eine Demand-Gen-Kampagne machen, aber nicht mit allen Assets, sondern nur mit Videos zum Beispiel und dann nur Video-Inventare auswählen, damit man die alte Funktionalität repliziert, mit dieser zusätzlichen Option zum Beispiel Lookalike-Audiences zu verwenden. Und ein letzter Punkt dazu. Google setzt beim Demand Gen und Performance Max sehr viel künstliche Intelligenz, die eventuell in den alten Kampagnentypen nicht verfügbar ist. Dementsprechend für viele Kunden wird es schon sinnvoll sein, auf Demand Gen zu migrieren, natürlich mit sehr viel Placement Controls.
Ja, das ist ja auch eine Neuerung, die Sie veröffentlicht haben, dass es Videoverbesserungen in den Demand-Gen gibt. Eben unter anderem ja die Video-for-Action-Campaigns, die ja jetzt in Demand-Gen integriert werden, gibt es da Möglichkeiten für Werbetreibenden, Funktionen zu nutzen, die sie bis anhin noch nicht nutzen konnten?
Also die wichtigste Funktion, die habe ich erwähnt, da sind die statistischen Zwillinge. Für mich ist ein bisschen seltsam. 2013 wurden die sogenannten Similar Audiences, glaube ich, im August nicht mehr unterstützt. Und dann einen Monat später wurde die Demand-Gen angekündigt mit Lookalike, was für mich eine Umbenennung, eine alte Funktionalität ist, angekündigt. Trotzdem, man kann versuchen, einfach diese Kampagnen anzutesten. Hier der Hinweis, Demand Gen ist etwas, was Google ausgedacht hat, eher Nutzerinnen zu beeinflussen und nicht zu konvertieren. Dann Performance Max ist die Kampagne, die schon konvertieren soll. So funktioniert die künstliche Intelligenz dahinter. Beim Demand Gen machen wir ein bisschen mehr Awareness und Consideration. Dementsprechend, wenn man nie genug Budgets hat, beziehungsweise wenn man nicht ein wettbewerbsfähiges Service oder Produkt anbietet, sollte man lieber die Finger weg davon halten.
Ja. Bei den Demand-Gen-Kampagnen ist ja auch neu das Omnichannel-Bidding drin. Kannst du uns das erklären?
Genau, Omnichannel Bidding, das ist hauptsächlich sehr wichtig für E-Commerce-Werbetreibende. In vielen Fällen, die haben nicht nur einen Online-Shop, sondern auch Offline-Stores. Und ein Nutzer kann auf der Seite sein, um einen Direktkauf zu betätigen, aber ich bin selber auch eher Omnichannel-Nutzer. Ich gucke mich sehr häufig Produkte online, aber dann gehe ganz gerne, insbesondere wenn es um Kleider geht und Blazer und ähnliche Sachen, die muss ich im Store probieren. Und natürlich, Google macht es nicht 100% präzise, aber man kann schon auswerten, wer einen Store-Besuch hat und wie viel diesen Store-Visit als Wert hatte. Dementsprechend, da sind zwei unterschiedliche Handlungen, offline und online, die für ein Unternehmen geschäftsrelevant sind. Und wenn wir beim Smart Bidding nur uns auf eine von beiden fokussieren, dann werden uns sehr wichtige Conversions und Umsätze vergehen. Dementsprechend, Omnichannel Bidding beim Demand Gen und beim anderen Kampagnentypen dient dazu, dass wir möglichst effizient unser Marketingbudget einsetzen, ohne dass uns Conversions weggehen und ohne dass wir Geld verbrennen für etwas, was nicht relevant ist. Also grundsätzlich mehr Effizienz.
Ja. Jetzt aber eben Ladenbesuche steigern. Wie kann ich in Google dann die Ladenbesucher messen?
Es ist eine Approximation seitens Google. Wenn wir eingeloggt sind, insbesondere beim Google Maps, und wir müssen auch die Funktionalität zugelassen haben. Also das ist sehr wichtig. Wenn wir über Messung reden, man muss als Nutzer immer Consent geben. Es ist eine Approximation seitens Google, aber trotzdem, man kann sich schon daran stützen. Mit der Gedanke, dass wir tatsächlich nicht alle Ladenbesuche dann erfassen werden, es ist trotzdem besser als nichts. Weil wenn wir schon Offline-Store haben, diese Signale müssen bei den Algorithmen reinfließen.
Gibt es noch weitere Neuerungen von Demand Gen, wo du hier mitteilen möchtest, wo du spannend findest?
Ein sehr interessantes Update beim Demand Gen ist wieder bezogen auf Videogenerierung. Letztes Jahr wurde ein Feature ausgerollt, wenn man als kleiner Advertiser nur horizontale Anzeigen hat. Demand Gen hat die Möglichkeit, die Assets zu optimieren und Videos selber zu flippen. Jetzt haben wir noch eine weitere Update bekommen. Jetzt können wir mit Demand Gen Shorts auch generieren. Würde bedeuten, wenn wir ein Longform-Video haben von 2, 3 Minuten, Google kann automatisch für uns dieses Video kürzen und Short davon machen. Der Gedanke ist natürlich, dass Unternehmen dadurch etwas Geld für Kreation einsparen können. Natürlich, wenn man diese automatische Optimierung seitens Google verwendet, verliert man an Kontrolle. Ich würde sagen, das ist eine Funktionalität, die am meisten kleine Werbetreibende begünstigt, die nicht so strenge Brand-Safety-Regulierungen haben oder Brand-Safety-Richtlinien. Beim anderen ist so, beim Großkunden würde ich schon empfehlen, dass man lieber in Kreation investiert und nicht in solchen Features.
Okay. Sehr spannend. Das war ja jetzt Demand Gen, wie du schon gesagt hast. Demand Gen ist ja eher so Awareness- und Consideration-Stufe. Wir haben aber den zweiten Kampagnentyp, das Performance Max. Und der Name sagt schon, ist dann eher Consideration Conversion, beziehungsweise eher noch Conversion als Consideration. Und auch da gab es ja einige Updates. Und das erste Update, auf das schon viele Google-Advertiser gewartet haben, sind ja die negativen Keywords auf Kampagnenebene.
Genau, und hier sind auch sehr viele von den Werbetreibenden sehr enttäuscht, weil diese Negatives auf Kampagnenebene sind nur auf 100 eingeschränkt. Dementsprechend, es ist nicht wie klassische Standard-Shopping- oder Search-Kampagnen, wo man mit sehr vielen Negatives arbeiten kann, sondern auf Kampagnenebene sollte man tatsächlich nur das Wichtigste ausschließen. Hier, Google hat sich schon dazu geäußert mit dem Hinweis, dass es weitere Funktionalitäten gibt, die Targeting feintunen können. Zum Beispiel beim Performance Max Kampagnen heutzutage gibt es auch Brandlisten. Man kann mit Brand Exclusions arbeiten und zum Beispiel seine eigene Marke ausschließen darüber. Das Problem bei den Brand Exclusion ist genau, dass manchmal eine Marke unterschiedliche Schreibweisen hat und die Markenliste nicht immer alle Ausschlüsse abdecken. Dementsprechend kommen diese Negatives als eine zusätzliche Hilfe dafür. Dazu gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Listen auf Kontoebene zu setzen. Ich nenne sie globale Negativen und man kann diese globale Negativen mit der Performance Max Kampagne verknüpfen.
Okay.
Und ein letzter Hinweis für unsere Zuhörerinnen: Beim Performance Max gibt es die Möglichkeit, Negatives auch über den Google Support auszuschließen.
Okay, also das heißt, wenn man einen Supported Account hat.
Genau, wir können einfach eventuell auf unserem Blog einen Link zu dem Support-Formular integrieren, dann wird man direkt landen zu den Performance Max Negatives auf Kontoebene.
Okay, also das heißt, die 100 Keywörter, die man negativ ausschließen kann, so schlimm ist dann das trotzdem nicht, weil man es auf Kontoebene definieren kann oder eben auch über den Support.
Genau, es ist nicht so schlimm und gleichzeitig es ist auch nicht so gut. Es ist kein sogenannter Game Changer für Performance Max Werbetreibenden. Hier möchte ich erwähnen, was ist das große Problem von Performance Max für viele Werbetreibende. Wie du gesagt hast, die Kampagne zielt Conversions in dem Lower Funnel und in der Consideration Phase an. Und wenn man die Algorithmen nicht einschränkt, sie versucht ihr Leben sehr einfach zu machen, indem sie tatsächlich nur Conversions über Brand Keywords generiert und dazu über Remarketing. Dementsprechend, wenn wir inkrementellen umsetzen und inkrementellen Neukunden gewinnen wollen, wir müssen schon mit diese Ausschlüsse und mit weiteren Funktionalitäten, die wir gleich besprechen werden, arbeiten.
Genau. Eine andere Neuerung, die ich sehr spannend finde, ist die Neuerung für einen Modus für hochwertige Neukunden. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, das baut genau auf meine Gedanken von vorher. Es gibt Werbetreibende, die Performance Max nicht für Remarketing oder Retargeting von Bestandskunden verwenden wollen. Und sie verwenden eine Funktionalität, das letztes Jahr ausgerollt wurde. Und zwar, es gibt nur Neukundenbidding, beziehungsweise man kann für Neukunden etwas stärker hochbieten. Das ist etwas, was ich jedem empfehlen kann, wenn es technisch möglich ist. Es gibt ein Workaround, man kann zum Beispiel 1 Cent oder 1 Rappen, abhängig von der Währung, setzen als Mehrwert von Neukunden. Und wenn man das schaltet, die künstliche Intelligenz dahinter optimiert etwas effizienter. Diese neue Funktionalität, die jetzt in Beta kommt, für hochwertige Neukunden, wird versuchen, solche Neukunden zu generieren, die schon eine sehr hohe Customer Lifetime Value haben. Weil wir wissen, manche von uns kaufen einmalig bei einem Online-Shop, manche von uns kaufen mehrmalig und andere sogar kaufen mit sehr hohem Warenkorb. Und das Ziel dieser Funktionalität ist, dass wir diese Kunden abzielen über Performance Max, die häufiger kaufen, beziehungsweise die auch einen höheren Warenkorb haben. Und ich finde es sehr spannend, einfach bei vielen Kunden oder Werbetreibenden kann es daran haken, dass sie Neukunden beim Google nicht abbilden können. Und da sind klassische Banken und Versicherungen zum Beispiel, die sind schon über Regulierungen eingeschränkt, Kundenlisten beim Google zu spielen oder auch Kundendaten über den Google Pixel zu spielen, dann bei ihnen wird diese Funktionalität nicht funktionieren können.
Ja. Mit diesem Modus gibt es ja auch im Reporting was Neues, und zwar, dass ich ein Neukundenreporting erstellen kann.
Genau. Das muss man natürlich auch mit sehr viel Vorsicht genießen, und zwar aus zwei Gründen. Erstmal, Google tendiert dazu, seine eigene Conversions zu überschätzen, wie natürlich alle anderen Plattformen. Und falls man mit dem Google Pixel arbeitet, wird man sehr viel Conversions bekommen, die eventuell eher durch den Einfluss anderen Kanälen entstanden sind. Und das Zweite ist, sehr häufig Google wird diese Neukunden fälschlicherweise als solche bezeichnen, obwohl sie Bestandskunden sind. Es liegt wieder daran, dass eventuell Google nicht vollständige Daten hat, wer ist ein Bestandskunde und wer nicht. Also wir haben zwei technische Möglichkeiten, die Plattformen mit Bestandskunden zuzufüttern. Einmal über den Pixel. Wie gesagt, das wird nicht immer funktionieren beim allen möglichen Geschäftsmodelle. Und die andere sind die Kundenlisten, die man über CRM-System hochladen kann. In beide Fälle haben wir auch das Problem, dass man nur consented Nutzer hochladen kann. Und wenn jemand kein Consent gegeben hat für Marketingzwecke, dann wird Google natürlich Bestandskunden als Neukunden erkennen in solchen Fällen.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, manchmal kann diese Diskrepanz schon bei 50% liegen. Ein Workaround wäre, wenn man zum Beispiel eine Third-Party-Plattform verwendet, die kann zumindest die Attribution verbessern. Ich habe mit einer solchen vorher gearbeitet. Und man kann diese Conversions dann Richtung Google bespielen und zumindest das Problem mit der Überschätzung der Conversions lösen. Die Frage ist, ob tatsächlich auch in dieser Plattform nur Consented Nutzer reinfließen oder nicht. Das wird eine große Herausforderung für Unternehmen sein. Zusammengefasst, man wird nie präzise Daten haben in 2025.
Okay, ja. Und auch wenn man jetzt Neukundenreporting machen kann, eben die Daten sind bei weitem nicht vertrauenswürdig, sondern das ist dann immer noch zielführender, einerseits für Reportings eigene Daten auf den eigenen Daten die Reportings zu machen. Das heißt, dass man sein eigenes System im Griff hat oder eben über so Third-Party-Data-Plattforms dann die Rückspielung aus dem eigenen CRM oder Shop-System auf diese Third-Party-Data-Plattform zu machen, um dann eben wieder auch zurück an Google zu spielen oder an andere Plattformen entsprechend, um genauere Reports zu erhalten.
Genau, man muss tatsächlich Conversions an Google zurückspielen, weil die Performance Max schon eine Tendenz hat, sehr viele Spammy-Leads niedriger Qualität zu generieren. Dementsprechend auch beim Reportings muss man aufpassen. Zum Beispiel, ist der Mobile Traffic sehr viel? Sind die Daten, die wir sehen im Interface, schon sinnvoll? Ich hatte den Fall letzte Woche, ich sehe sehr viele Performance Max Conversions bei einem Kunden und unser Cost per Lead ist aber so niedrig, was für die Branche unüblich ist. Und wenn ich sehe, dass der Mobile Traffic ganz viel ist, ich weiß, okay, wahrscheinlich es werden viele Leads über Apps generiert, die niedrige Qualität sind. Und dann muss man schon beim Tracking eingreifen und an Google irgendwie signalisieren, welche Conversions sind hohe Qualität, welche niedriger, damit die Algorithmen nicht mehr Leads schlechter Qualität einkaufen. Und hier dann das Key-Konzept für unsere Zuhörerinnen wäre Value-Based Bidding. Wir müssen alle Events, die wir haben, wenn möglich bepreisen. Wenn ein bestimmter Event einen höheren Wert aufweist, dann müssen wir diesen Event mit höheren Wert an Google zurückspielen. Sonst das System wird immer ihr Leben einfacher machen und einfach günstige Leads, niedrige Qualität einkaufen.
Ja, extrem spannend. Insbesondere eben, das sind ja Funktionen, die es schon länger gibt, aber halt von vielen Werbetreibenden auch noch gar nicht genutzt werden oder nur sehr rudimentär genutzt werden. Wir haben ja das auch jetzt kürzlich in einigen Accounts gesehen, dass das Value-Based gar nicht richtig eingestellt ist. Also, dass auf den Conversions ja eher dann einfach standardmäßig 1 € steht und fertig. Bei jeder Conversion 1 €. Also, ob jetzt Telefonnummer, Klick, ein Ladenbesuch oder eine Lead-Conversion ist alles 1 €, was natürlich dann für den Algorithmus das Ganze erschwert, zu definieren, welche Conversion hat jetzt mehr Wert.
Genau das haben wir beim vielen Konten, die wir übernehmen und dementsprechend immer beim Kunden-Onboarding ist sehr wichtig, sich Tracking anzuschauen und möglicherweise Probleme zu beheben, die man entdeckt hat, bevor man wieder mit Kampagnen weiterläuft. Tracking heutzutage ist wirklich ein von 3 Elementen außerhalb Google Ads, die schon bestimmen, ob eine Kampagne erfolgreich sein wird. Die anderen 2 sind Landing Pages. Ganz häufig Werbetreibende machen sich keine Überlegungen, ob, okay, ist meine Landing Page gut? Brauche ich weitere Landing Pages? Soll ich Tests machen? Und dann der dritte Faktor ist, wie wettbewerbsfähig und wie attraktiv ist ein Produkt. Weil egal, wie gut wir als Werbetreibende sind, wie viele Strategien wir kennen, am Ende des Tages, wir machen Werbung, weil wir Probleme lösen wollen von den Käuferinnen oder von den Endkunden. Und sie entscheiden sich anhand ihrer Kriterien, was Vorteile ihnen bringt. Wenn etwas aber zu viel kostet und wenig Vorteile anbietet, dann, egal wie gut wir Kampagnen optimieren, sie werden nicht konvertieren.
Genau, ja, definitiv so und eben wie du gesagt hast, auch wichtig bei den Conversions halt wirklich auch einen Wert zu hinterlegen. Ich weiß auch noch früher, man hat dann irgendwie Conversion angelegt, ja, was ist der Wert? Ja, komm einfach 1 €, weil das hat ja keinen Wert, aber für den Algorithmus hat es halt eben einen Wert. Sehr gut.
Genau.
Gehen wir weiter mit der nächsten Neuerung bei PMax und zwar, das sind die Search-Only-Markenausschlüsse. Die es jetzt endlich gibt, dass man zumindest auf Search Only die eigenen Marken bzw. Marken ausschließen kann.
Genau, das ist eine Funktionalität, die mich selber nicht so viel begeistert und es liegt an den folgenden Gedanke. Für mich Brandtraffic ist immer am wertvollsten, weil er natürlich von sich selber konvertiert. Aber mir ist immer sehr wichtig, dass ich ihn günstig einkaufe. Wenn Brand in Performance Max Kampagne reinfließt, egal auf Search oder auf Shopping, ich verliere diese Möglichkeit, selber die CPCs zu bestimmen für Brandsuchbegriffe. Früher war es so, mit den Markenlisten, man hat Brand komplett ausgeschlossen und man hat die Brandkampagnen dann im Search-Bereich geschaltet, zusammen mit einer Standard-Shopping-Kampagne auch für Brand. Jetzt, diese Strategie ist ein bisschen schwieriger geworden seit den Dezember-Updates. Im Dezember gab es ein Update, das jetzt Performance Max und Standard-Shopping gleiche Priorisierung haben. Vorher waren Performance Max-Kampagnen höher priorisiert. Dementsprechend, sie sind direkt in den Auktionen gegangen, ohne mit Standard-Shopping abgeglichen zu werden. Bei meiner Strategie, egal ob es diese neue Funktionalität gibt oder nicht, ich versuche sogar Brandtraffic immer über Standard-Shopping einzukaufen, weil beim Standard-Shopping ich selber die Bidding-Entscheidungen treffen kann und dann kann ich deutlich günstigere CPCs bezahlen. Ich werde ein Beispiel einführen. Vor knapp 2 Jahren habe ich eine sehr vorgeschrittene Standard-Shopping-Strategie eingeführt. Und bevor ich eine dedizierte Kampagne nur für Brand hatte, waren meine CPCs auf Brandsuchbegriff etwa 1,20 €. Und durch eine Standard-Shopping-Kampagne habe ich sie schon auf 50 Cent reduziert. Es ist über 50% Ersparnis, ohne an Conversions zu verlieren. Doch, ich habe mehr Conversions bekommen durch mehr Kontrolle und mein Cost per Lead oder Cost per Order war deutlich besser. Und ich würde empfehlen unsere Zuhörer, dass sie tatsächlich Brand von beide Inventare ausschließen, nicht nur von Search, sondern auch von Shopping. Brand-CPCs, wenn es keinen Wettbewerb gibt und keine Brandbidders, sollen etwa zwischen 10 und 20 Rappen bzw. Cent liegen. Das ist ein Benchmark, das ich seit Jahren gesehen habe im Search-Bereich. Im Shopping-Bereich vielleicht ein bisschen teurer, aber trotzdem, man muss Kontrolle behalten und nicht das System der freien Hand geben, Geld zu verbrennen.
Ja, sehr spannend. Gehen wir noch weiter mit den Neuerungen. Es gibt noch einige Neuerungen. Wir werden nicht auf alle eingehen. Die könnt ihr auch im Blogbeitrag lesen oder schon jetzt ein kleiner Hinweis. Folgt Georgi auf LinkedIn. Er ist dort sehr aktiv mit immer wieder Neuerungen zu Google Ads, teilweise auch mit amüsanten Memes zu Google Ads oder nicht nur teilweise, sondern die Memes sind immer amüsant zum Thema Google Ads. Also da unbedingt Georgi auch auf LinkedIn folgen und wir haben auch einen neuen Newsletter, den Google Ads Newsletter, der Georgi kuratiert und auch da die Neuerungen immer mal wieder dokumentiert und auch seine Einschätzung zu diesen Neuerungen gibt. Die könnt ihr ebenfalls abonnieren unter newsletter.hutter-consult.com oder eben dann in den Shownotes findet ihr den entsprechenden Link. Gehen wir zur nächsten Neuerung und zwar die URL-Regeln für Händler. Da bin ich persönlich nicht wirklich draus gekommen, was das jetzt ein Vorteil sein wird, aber du wirst mir das sagen.
Genau, der ganze Gedanke ist, beim Performance Max gibt es seit Anfang an ein Feature, Final URL Expansion. Wenn man ein E-Commerce-Händler ist, man bespielt Shopping-Anzeigen über Feeds und jedes Produkt hat eine eigene Produkt-Detail-Seite. Mit dem Final URL Expansion, natürlich, Google kann sich weitere Seiten auf der Seite aussuchen, die man dann antestet, statt die hinterlegte PDPs. Die ganze Gedanke mit diesen Data Feed Rules ist, dass wir das System einschränken sollen, welche Landing Pages genommen werden. Am Anfang war es so, als Google vor 3 Jahren Performance Max ausgerollt hatte, es wurden ganz häufig Karriere, Jobseiten und Impressum sogar getriggert. Beziehungsweise ich habe Kundenseiten gesehen, wo es viele URLs von Produkten gibt, die gerade aus dem Sortiment rausgeflogen sind, aber trotzdem Performance Max testet, ob sie nicht konvertieren können. Das wird nicht passieren, wenn man mit URLs arbeitet und das System ein bisschen einschränkt.
Ja, sehr spannend. Und so kann ich ja auch einzelne Kategorien dann, vor allem bei Online-Shops gibt es ja auch immer wieder so Produktkategorien oder Kollektionen, die ja verschiedene einzelne Produkte beinhalten, aber eben eine Gesamtseite sind, wo ich dann auch denen eigentlich ein höheres Gebot hinterlegen kann.
Genau, und es ist immer eine Herausforderung, wenn ein Shop schon im Sortiment 3.000 oder 4.000 Artikel hat, vielleicht die Budgets werden für Performance Max nicht ausreichen für so viele Produkte. Man muss sich immer auf Bestseller bzw. auf Produkte mit hohen Margen konzentrieren und mit Einschränkungen arbeiten. Ansonsten wird sehr viel Budget verbrannt. Hier auch den Hinweis, auch heutzutage gibt es Umwege, dass man Performance Max nur auf Shopping-Inventare schaltet. Das kann helfen, erstmal bessere Conversion-Rates zu bekommen, mehr Neukunden und man wird weniger Geld verbrennen auf Inventare niedriger Qualität, die im Google Display-Netzwerk und YouTube zu finden sind.
Okay. Sehr spannend. Dann eine Neuerung, wo ich mir gedacht habe, als ich die gelesen habe, das ist doch keine Neuerung, das gibt's schon, und zwar das Device Targeting Beta, das ich auf einzelnen Gerätetypen und später dann vielleicht auf präzise auf einzelnen Geräten Gebote hinterlegen kann. In den Standard-Search-Kampagnen gab es ja das schon seit Ewigkeiten. Ich wusste gar nicht, dass das bei PMax noch nicht ging.
Genau, bisher war Performance Max immer ein Blackbox mit wenig Kontrolle. In 2025 werden schon seit 10 Jahren immer über Mobile First, Mobile First. Es gibt trotzdem Seiten, die nicht so gut mobil optimiert sind. Und bei ihnen wird es sich schon lohnen, zum Beispiel Mobilgeräte auszuschließen, beziehungsweise Stärke runterzubieten und diesen Traffic anders zu bespielen. Und ich kann mir vorstellen, es gibt Geschäftsmodelle, wo Desktop-Traffic oder Tablet-Traffic nicht relevant ist.
Ja.
Aber durch diese Beta bekommen schon mehr Kontrolle und ich würde jedem Zuhörer empfehlen, dass er sich für die Beta anmeldet. Also es kann wirklich nicht schaden und einfach im Google Ads Interface gibt es Report nach Segment Geräte. Man muss sich anschauen. Üblicherweise man bekommt meistens Mobile Traffic, aber wenn er nicht genug gut konvertiert, eventuell ausschließen.
Ja. Genau, und das Letzte, was ich noch aufgeschnappt habe, ist verbesserte Asset-Gruppen-Reporting, was ja bis anhin auch, und das wusste ich auch nicht ging, was man jetzt verbessern kann. Aber was ist das überhaupt, das Asset-Gruppen-Reporting?
Also Asset-Gruppen sind die Anzeigengruppen von Performance Max, wie Adsets auf Meta. Es ist praktisch ein Container, wo wir alle Texte und Bausteine der Anzeigen angelegt haben, aber jetzt werden wir von Google bekommen, wie die unterschiedlichen Bausteine performt haben. Das wird uns natürlich helfen, Anzeigen besser zu optimieren, weil sogar mit Skripts, wenn wir den Performance Max Blackbox aufschlüsseln, wir können sehr wenig sehen, was genug gut war. Beziehungsweise wir können sehen, aber es ist trotzdem aufwendiger. Mit diesen Reports werden wir schon besser unsere Kampagnen künftig optimieren können.
Ja. Sehr, sehr spannend. Also das heißt, einige Neuerungen, viele weitere Neuerungen findet ihr bei uns im Blog oder eben auch bei Georgi auf dem LinkedIn-Profil oder monatlich im Google Ads Newsletter der Hutter Consult, welcher von Georgi kuratiert wird. Und der Newsletter gibt es jetzt seit 2 Monaten, so plus minus.
Ich glaube, wir haben im Oktober gestartet, sind vielleicht schon 3 oder 4 Ausgaben.
Genau, 3 oder 4 Ausgaben, unglaubliche hohe Öffnungsraten und unglaublich hohe Klickraten. Also wirklich Öffnungsraten gegen 90%, Klickraten über 50%, also sensationelle Zahlen und das schon bei einem dreistelligen, jetzt bald vierstelligen Abonnentenzahl. Das zeigt, dass der Newsletter wirklich Google Ads Advertiser gezielt anspricht und ihnen auch Mehrwert bietet. Und von daher, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, abonniert doch den Newsletter unter newsletter.hutter-consult.com.
Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit für uns zu erwähnen, dass wir auch eine Videoreihe Ask the Google Ads Detective ausgerollt haben, wo ich über ein Formular Fragen beantworte und zwar mit Videos. Jeder muss sich willkommen fühlen, dass eine Frage gestellt wird.
Genau, Ask the Google Detective, das neue Format von Georgi auf TikTok, Reels und YouTube und auch LinkedIn wird es ausgestrahlt. Im Newsletter findest du jeweils den Link. Da kannst du Fragen stellen. Falls du Fragen hast rund um Google Ads, kannst du die im Formular eintragen und Georgi wird diese dann entsprechend beantworten. Von daher, Georgi, vielen herzlichen Dank, warst du mit dabei bei deinem Podcast-Debüt bei uns im Podcast. Es werden sicherlich noch einige Podcasts folgen. Von daher vielen herzlichen Dank für die Vorbereitungen und für die Informationen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
Super. Vielen Dank. Hat dir die Episode gefallen? Dann bewerte uns auf iTunes und Spotify mit 5 Sternen optimalerweise. Für uns ist so ein Podcast immer mehrere Stunden Aufwand mit Recherche, Vorbereitung, Aufnahme, Nachbearbeitung. Du kannst uns nur mit einem Klick unterstützen, indem du uns eine Bewertung gibst und so auch unsere Sichtbarkeit in den einzelnen Podcast-Tools erhöhst. Von daher danke ich dir recht herzlich und am nächsten Freitag kommt schon die nächste Episode des Digital Marketing Upgrade Podcast. Sei gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.